Das Unschönste für einen Norddeutschen ist Veränderung. Wenn die Zuhörer hören, Heide wird sich verändern. Büsum wird sich verändern. Alles wird sich verändern. Das ist für viele nicht schön. Was sagst du denen?
Wo einfach so eine Region auch aufs Tableau kommt und ich kann da einfach nur jedem zurufen und raten, das nicht nur negativ zu sehen, sondern auch die Chance zu sehen, dass hier einfach eine Dynamik entsteht, die diese Region vom Standortmarketing, und das ist ja auch so ein Punkt, da muss man auch als Region sich einfach dann auch vermarkten und in dieser Bugwelle mitschwimmen, weil man da ganz viel mitnehmen kann. Die Firma wird Umsatzsteuer natürlich, wird entrichtet werden.
Nicht wenig.
Ich glaube, am Ende des Tages gibt es eine Schätzung der ZIMA, die dann auf roundabout 1 Milliarde Euro kommen. Und wenn man nach Deutschland guckt, gibt es eigentlich keinen besseren Ort als die Westküste von Schleswig-Holstein mit einem Überschuss an Grünstrom. Leider ist es ja so, dass hier einige Windräder abgeregelt sind und das wollen wir ändern. Wie hat eigentlich unsere Wache am Tor reagiert, als hier ein Wohnmobil vorgefallen ist? Ich würde sagen, du bist das erste Wohnmobil, was hier wahrscheinlich auf die Baustelle gelassen wurde.
Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken, Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Martin Höfelmann. Er ist Leiter Kommunikation und Politik für Northvolt in Deutschland. Und wir stehen hier heute mit dem mobilen Podcast-Studio auf der wohl bekanntesten und vielleicht auch berüchtigsten Baustelle im Norden. Und ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt, mal mit mir bei einer Tasse Tee vom Teekonto Nordfriesland über über das Megaprojekt, ich zitiere, das Megaprojekt Northvolt zu sprechen. Denn vor Northvolt und nach Northvolt kann man ja fast schon sagen, der Norden wird sich verändern, in welche Richtung auch immer. Ihr sagt, in eine gute Richtung. Ganz viele sagen auch, das wird Norddeutschland, das wird die Westküste, das wird Schleswig-Holstein positiv verändern. Doch es gibt auch andere, die sagen, Veränderung, 3.000, 10.000 Menschen, die hierher kommen, werden unser Land ins Negative verändern. Und wir wollen mal über diese Ängste, über diese Zweifel, über diese Hoffnungen sprechen. Und ich freue mich, Martin, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Und ich sag Moin.
Moin. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ich danke auch, dass ich auf dieser Baustelle stehen darf. Und ich habe mich etwas informiert. Diese Baustelle ist 110 Hektar groß.
Das ist korrekt.
Das ist riesig. Und wenn man die Autobahn lang fährt und hier rauf blickt, man kann ja gar nicht kaum ans Ende gucken. Das ist ja so riesig. Und hier soll schon, nicht in wenigen Monaten, aber Anfang 2026, Mitte 2026.
Zweite Jahreshälfte.
Soll es hier losgehen? Sollen hier 3000 Menschen arbeiten? Seid ihr gut im Zeitplan?
Wir sind im Zeitplan. Ich meine, wenn du dich jetzt umdrehen würdest, würdest du den Kipplaster dort rollen sehen. Also das ist, könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Sehr eindrucksvolles Bild. Muss ich gleich mit einer Anekdote starten. Morgen saßen wir noch im Büro. Da gab es hier noch einen Erdwall um unser Containerbüro. Und 2 Stunden später haben wir jetzt eine freie Sicht Richtung Süden, weil das komplett abgeräumt wurde. Also das ist so ein plakatives Beispiel, wie schnell das dann alles gehen kann.
Ich habe auch eben hier im Containerdorf ein paar Bilder gesehen, wie sich das so Woche für Woche weiterentwickelt. Und das ist ja wirklich gewaltig. Und jedes Mal, wenn man hier neu langfährt, denkt man, oh, schon wieder was.
Absolut, absolut. Nee, das ist wirklich spannend. Hinter dir sieht man auch den Erdwall beispielsweise, den wir zu unseren Nachbarn aufschichten lassen, damit es dort eine visuelle Trennung zur Fabrik gibt. Ja. Auch der ist jetzt im Werden. Also jetzt hätte man sonst hier noch wahrscheinlich durchgucken können und den Heider Funkturm, Fernsehturm sehen können. Es ist absolut spannend. Also jede Woche ist anders.
Es ist auch für uns, für Menschen, die hier leben, eine spannende Zeit. Natürlich für die Menschen, die hier ganz konkret im Umfeld leben, eine noch viel spannendere Zeit, weil recht ungewiss, was hier kommt. Deswegen mal so meine erste Einstiegsfrage.
Ja.
Warum Heide?
Warum Heide, ja. Naja, das wäre jetzt die andere Blickrichtung aus dem Wohnmobil heraus. Der Blick in die Windkraftanlagen Richtung Büsum guckend. der natürlich unsere Strategen in Stockholm und unseren Projektleiter extrem fasziniert haben, weil wir natürlich als Northvolt ein bisschen einen anderen Ansatz fahren als andere Batteriezellhersteller. Das heißt, die Herstellung der Batteriezelle ist eigentlich der größte CO2-Footprint beim ganzen E-Auto. Und wenn man es schafft, die so klimaneutral wie möglich herzustellen, dann hat man halt einfach wirklich extrem was geschafft. Und das haben wir in Schweden, in Nordschweden, bei unserer ersten Fabrik so gemacht. Das heißt, da ist dann Wasserkraft, die es dort im Überschuss gibt, kurz vorm Nordpolarkreis. Also bist du auch herzlich eingeladen mit dem Wohnmobil.
Sag das mal nicht über, zu laut.
Ja, ich komm. Kommst du gerne nochmal nach Skellefteå, heißt der Ort.
Ja, ich hörte schon viel davon.
Und stellst dich dort vor das höchste Holzhochhaus Skandinaviens. Mhm. Bist du herzlich eingeladen. Nee, aber was ich sagen möchte, ist, da halt mit Wasserkraft CO2-neutral produzieren wir jetzt schon die ersten Zellen für LKWs, für Scania. Und wenn man nach Deutschland guckt, gibt es eigentlich keinen besseren Ort als die Westküste von Schleswig-Holstein mit einem Überschuss an Grünstrom. Leider ist es ja so, dass hier einige Windräder abgeregelt sind und das wollen wir ändern. Die sollen in Zukunft nicht abgeregelt werden, sondern uns den Strom liefern und dann können wir sicherstellen, dass wir auch in Deutschland Made in Germany Zellen herstellen, die absolut CO2-effizient sind.
Böse Zungen behaupten, wenn Schleswig-Holstein, wenn die Westküste irgendwas hat, dann ist es Wind. Aber nicht viel mehr. Wie seht ihr das? Ich sag mal Anbindung, Infrastruktur.
Wobei du hast jetzt gesagt, viel mehr. Ich würde sagen, viel mehr gibt es auch in Schleswig-Holstein. Also da sind wir an der Westküste mit dem Wattenmeer auch gesegnet. Das ist ja auch ein Thema. Wir müssen ja, können wir später wahrscheinlich drüber reden, auch internationale Fachkräfte hier hinholen. Und für die ist das natürlich auch ein super Angebot hier, auch von der Freizeit natürlich. St. Peter-Ording, Büsum, wunderschön, UNESCO-Weltnaturerbe, direkt vor der Haustür. 15 Minuten bis zum Kitesurf-Kurs nach Schichtende. Aber das war jetzt nicht dein Punkt. Du sagtest, dass es nicht sehr viel mehr gibt natürlich als den Grünstrom. Das würde ich so nicht sehen. Also wir haben hier schon auch Leute, die auch eine Vision hatten, wenn man jetzt nach Heide reinfahren würde, die sehr früh auch gesehen haben, man muss hier mit der Wertschöpfung, die man über die Windenergie kreiert, eigentlich auch lokal was machen. Und ich meine, de facto ist es so, dass heute die Westküste von Schleswig-Holstein die Energiewende im Prinzip, ohne die Westküste würde die Energiewende gar nicht funktionieren. Und jetzt hat sich die Region halt auf den Weg gemacht, auch zur Verkehrswende was massiv beizutragen. Also ich finde das sehr spannend, auch diese beiden Themen zu kombinieren. Und hier einen Beitrag zu leisten. Aber klar, es sind natürlich sehr viele Herausforderungen, die es jetzt auf dem Weg dahin zu bewältigen gibt.
Ich meine, Schleswig-Holstein gilt nicht ohnehin als Wiege der Windenergie. Ja. Die Husum Wind findet seit vielen, vielen Jahren in Husum, in Nordfriesland, hier ganz in der Nähe statt. Nordfriesland galt mal als das der Bundeskreis in Deutschland mit der höchsten Dichte an Elektromobilität, auch unter anderem dank einem treuen Hörer und Zuschauer, Stefan Wiese, der das mit vorangetrieben hat. Und jetzt kommt ihr, die Windkraft, die Mobilität letztendlich kombinieren wollen.
Ja.
Und das finde ich großartig. Und du hast es damit fast schon beantwortet. Was macht Northvolt eigentlich?
Ja, wir produzieren Batteriezellen für nicht nur die Elektromobilität übrigens. Also theoretisch, wir haben auch ein kleines oder ein Startup in Kalifornien, was sich beispielsweise auch mit dem elektrischen Fliegen und Spezialbatterien dafür auseinandersetzt. Wir sind aber auch genauso mit unserer polnischen Niederlassung dabei, auch Energiespeichersysteme herzustellen. Also größere Speicher haben es schon geschafft, erste Musikfestivals beispielsweise, die Pommes und die Würstchenbude ohne Dieselgenerator auskommen zu lassen und CO2-neutrales Musikfestival auf die Beine zu stellen. Also solche Anwendungen sind wir auch dabei, aber klar, dass der Fokus ist, worüber man uns kennt in der Branche, ist natürlich die Elektromobilität. Ja, und wir sind noch eine relativ junge Firma, das darf man mal nicht vergessen. Ich finde das immer ganz spannend, wenn man über uns als Großunternehmen oder Konzern spricht.
Ihr seid ja knapp aus dem Startup.
Das ist der Punkt, genau. Wir haben so eine Metamorphose, in der wir noch voll drinstecken. Ja. Und eigentlich hier jetzt in Deutschland sind wir wieder in dem Startup. Klar, ich bin ein Beispiel, ich glaube, ich war Mitarbeiter Nummer 11 in Deutschland, jetzt sind wir bei 80, aber wir gründen jetzt hier natürlich auch wieder ein Unternehmen, was extrem spannend, soziales Experiment natürlich, also mit vielen verschiedenen Nationalitäten und sind hier wieder in so einem Startup-Modus, wo wir eine Firma hochfahren. In Summe haben wir jetzt 6.500 Mitarbeiter. Natürlich größtenteils in Schweden. Geschichte ist vielleicht bekannt. Peter Carlson als ehemaliger Tesla-Manager, ja, der die Supply Chain für Tesla aufgesetzt hat, der sich zusammen mit einigen Mitstreitern dann gesagt hat, Mensch, braucht auch einen europäischen Batteriehersteller, der das schon sehr früh gesehen hat. Und dann eben aus Stockholm heraus am Anfang ganz rough, wie man das so kennt, mit einer PowerPoint gestartet, Investoren überzeugt. In unserem R&D-Zentrum westlich von Stockholm auch unter Beweis gestellt, dass wir das in einer Laborsituation, die Technologie beherrschen und dann eben in die Skalierung gehen. Da sind wir gerade in unserer Fabrik in Nordschweden. Und jetzt sind wir so in dieser Metamorphose, hatte ich gesagt, in dem nächsten Schritt, in dem man die Firma auch expandiert, eben in andere Märkte. Und da stehen wir, deswegen steht das Wohnmobil heute hier. Ich muss mal ganz kurz Gegenfrage einmal stellen, ja, weil ich einmal daran sehr interessiert bin, wie hat eigentlich unsere Wache am Tor reagiert, als hier ein Wohnmobil vorgefallen ist? Ich würde sagen, du bist das erste Wohnmobil, was hier wahrscheinlich auf die Baustelle gelassen wurde.
Ich habe schon ein bisschen geschmunzelt, als ich hier fuhr, und er hat echt merkwürdig geguckt, und ich sage, moin, und er, moin. Ja. Und dann sage ich, ich soll dahin. Ah, ja, dann.
Okay.
Dann haben wir auch auf Platt miteinander gesprochen.
Ah, wunderbar.
So ein bisschen, ja, dann fuhr man Tür und ich sage, jo, morgen. Und okay, dann war das wunderbar.
Ah, okay.
Aber mit meinem Platt bin ich hier nicht wirklich weit gekommen, als ich in der Teeküche saß.
Ja.
Da wurde ja sehr viel Englisch gesprochen.
Das ist richtig, ja.
Wird hier überhaupt Deutsch gesprochen?
Doch, hier wird auch Deutsch gesprochen, okay, aber Firmensprache bei Northvolt ist schon stark Englisch, ja, weil das eben eine sehr internationale Industrie ist. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter, ganz spannender Punkt. Im Prinzip, wenn man auch so sagt, so Konzern, der jetzt Batterien in Heide baut, diese Industrie gibt es ja gar nicht in Europa. Also eigentlich sind wir, das ist wirklich das Spannende, wir haben uns eigentlich entschieden, eine Firma in einem Bereich zu gründen, in dem es überhaupt keinen industriellen Footprint momentan in Europa gibt.
Ja.
Warum? Weil das natürlich momentan sehr asiatisch dominiert ist. Und das sollte da auch einen starken europäischen Schwerpunkt geben, weil natürlich die Reise einfach in die Elektromobilität langfristig und mittelfristig führt. Und wenn man
diese Überzeugung seid ihr.
Ja, natürlich. Und wenn man die Technologie in Europa nicht beherrscht, dann kriegt man einfach ein Problem, auch mit den Abhängigkeiten natürlich.
Was ich in dem Zuge spannend fand, als ich ein bisschen recherchierte, die Volkswagen-Gruppe ist mit 21% an Northvolt beteiligt.
Korrekt, ja.
Da musste ich schon ein bisschen nachforschen, um das herauszufinden. Da hausiert VW jetzt nicht unbedingt mit, habe ich das Gefühl.
Weiß ich gar nicht. Also
ich hörte es zumindest zum ersten Mal. Ich hoffe, der ein oder andere dachte, ach Mensch, wusste ich gar nicht.
Nein, ich meine, VW hat ja auch noch eine eigene Batteriesparte, die PowerCo. Insofern sind die da sehr
gut aufgestellt. Also ich freue mich, dass ein deutscher Konzern damit bei ist und hoffentlich davon auch profitiert.
Dann hast du bestimmt auch den nächsten deutschen Konzern vielleicht noch gefunden. Das wäre dann BMW, der auch investiert ist.
Mit 2,1%.
Genau, ja. Siemens ist beispielsweise auch mit dabei, also kleinere. Das geht bis hin dann auch zum Gründer von Spotify beispielsweise, der aus Schweden dann privat investiert ist. Also es ist eine spannende Mischung, die wir da haben.
Absolut. Und ihr habt dadurch viele, viele, viele Milliarden Euro, Dollar letztendlich schon einsammeln können, um unter anderem auch diese Baustelle hier zu wuppen, finanziell. Man kalkuliert so zwischen 4 und 6 Milliarden Euro Baukosten.
Mhm. Ja. Wobei es nicht nur Baukosten tatsächlich sind, sondern ist natürlich auch der Gerätepark, der auch angeschafft werden muss. Also in Summe sagen wir momentan so circa 4,5 Milliarden. Aber das ist genau der Punkt. Man muss am Ende, weil eben diese Industrie noch nicht existiert und es gab ja auch die Diskussion, wer geht das jetzt an, dieses Projekt? Es war ja immer klar, wir brauchen eine europäische Batteriezellindustrie. Wer könnte das sein? Sind das Zulieferer oder wer packt das jetzt an? Das war immer eines der größten Themen, war immer, dass man extrem viel Geld natürlich braucht, um so eine Fabrik zu bauen, egal wer es tut, weil es einfach extrem kapitalintensiv ist, was mit dem Maschinenpark auch vor allem zusammenhängt.
Und es benötigt offensichtlich sehr hohe Subventionen.
Ja, auch das, ja.
Wir sprechen hier, glaube ich, von 700 Millionen Euro ungefähr, was von Bund und Land zu diesem Projekt hinzugekommen ist oder hinzukommt, aufgeteilt auf die nächsten Jahre. Hätte es diese Subventionen nicht gegeben, wärt ihr dann Richtung Amerika gegangen?
Naja, das es ist halt tatsächlich so, dass während wir hier ja schon den Standort ausgesucht hatten aus den geschilderten Gründen, ist eben parallel einfach eine extreme Dynamik in die Batteriezellindustrie weltweit gekommen ist, indem die Amerikaner den sogenannten Inflation Reduction Act aufgesetzt haben. Also eigentlich ein nie dagewesenes Förderprogramm für grüne Industrien in Nordamerika.
Als ich das hörte, war ich mir eigentlich klar, okay, das war's, Heide. ja, dann geht's doch an, okay, die Ostküste Amerikas. Aber
ja, da kanntest du unser Projektteam noch nicht, die gesagt haben, das sind...
Ich hörte natürlich davon, aber ich dachte, das kann nicht sein, wenn jetzt dieser Reduction Act kommt und diese Summen da kommen, in eure Richtung angeboten werden, könnte ich mir nicht vorstellen, dass man sich für unser kleines Heide entscheidet.
Ja, aber wie gesagt, die Gründe, die ich eingangs geschildert habe mit diesem Standort, Faktoren, die hier gelten, die von denen waren wir unabhängig von dem, was dann auf der Weltbühne passiert ist, immer vollkommen überzeugt. Und da ging es dann eher darum, eben unter Beweis zu stellen, dass auch dieses Projekt hier absolut realisiert werden sollte. Und deswegen war es natürlich auch ein politischer Prozess, der dann ausgelöst wurde, wo man einfach nochmal den Dialog suchen musste und okay, wie kann Europa jetzt hier reagieren? Und man muss Europa, wird ja immer viel gescholten, dass alles zu langsam geht. Ich würde sagen, in dem Fall haben alle sehr schnell verstanden, dass man hier was tun muss, um diese Batteriezellenindustrie in Europa eben auch abzubilden. Weshalb dann ja...
endlich mal ein positives Beispiel.
Der sogenannte TCTF dann aufgelegt wurde.
Ja. Und... Und warum brauchte es diese vielen hundert Mios an Subventionen? Ich meine, wir haben gehört, wie viele Milliarden schon eingesammelt worden sind, wie viel Kapital zur Verfügung steht. Kritiker sagen, Mensch, die haben das doch eigentlich gar nicht nötig. Diese 700 Millionen, die könnte man doch in ganz andere Projekte stecken. Warum war das notwendig, dass ihr sagt, okay, wir kommen nach Heide?
Ja, also da muss ich so ein bisschen den vielleicht sperrigen Begriff des Level Playing Fields nennen. Also im Prinzip,
den darfst du auch gleich erklären.
Ja, im Prinzip vereinfacht gesprochen, dass man eigentlich wie beim Fußball ein Regelwerk hat, an das sich alle auf einem Niveau akzeptieren und man dann eben, sag ich mal, einen fairen Wettbewerb ermöglicht. Das ist eben in dieser Industrie so, dass dieses Geld auch dann in den USA, und man muss ja sagen, die USA haben auch nur reagiert, weil China natürlich extrem viel oder Asien sehr viel in diese Industrie investiert hat. Das heißt, mit anderen Worten, eigentlich Regierungen weltweit haben erkannt, dass es strategisch extrem wichtig ist, diese Industrien anzusiedeln. Und es ist dann natürlich so, dass man im Wettbewerb steht und dann eben auch dort natürlich, wenn so eine Unterstützung in anderen Kontinenten verfügbar ist, ein Stück weit auch da ein Entgegenkommen braucht, um einfach wirtschaftlich das darstellen zu können.
Mit was für einer, um da auch mal positiv drauf einzugehen, mit was für einer Wertschöpfung rechnet ihr für Schleswig-Holstein durch diese Gigafactory hier so jährlich?
Ja, also ich meine, du hast das angesprochen, am Ende des Tages werden wir hier im Endausbau, muss man natürlich sagen, 3000 Mitarbeiter haben, die alle irgendwo natürlich steuerpflichtig sind. Es wird Folgeansiedlungen geben, da gehen die Schätzungen bis zu 7000, also in Summe 10.000. Die werden natürlich nicht alle, aber ein Großteil in der Region sein. Das heißt natürlich ein Steueraufkommen, was dann generiert wird. Die Firma wird Umsatzsteuer natürlich, wird entrichtet werden.
Nicht wenig.
Ich glaube, am Ende des Tages gibt es eine Schätzung der ZIMA, die für die Region Heide, das oder für die Entwicklungsagentur oder hier die Entwicklungsagenturen in der Region das einmal hochgerechnet haben, die dann auf roundabout 1 Milliarde Euro kommen.
Die Zahl ist mir auch bekannt und ich wollte es mal gegenüberstellen, die Höhe der Subventionen und die Höhe der vermeintlichen Wertschöpfung im Jahr, die entstehen kann.
Ja, damit lieferst du mir fast eine Steilvorlage argumentativ, weil das ist natürlich einfach so, man muss das auch als ein Invest sehen natürlich, dass extrem viele Folgeeffekte positiver Art auch lostritt. Eine Verbesserung der Infrastruktur, natürlich muss da auch nochmal Geld in die Hand genommen werden, keine Frage, aber im Endeffekt muss man auch nochmal sich vielleicht einen Schritt beiseite treten und sagen, warum fließen überhaupt diese Fördergelder nach Dithmarschen? Die fließen auch nur, weil natürlich Dithmarschen in der Landkarte in Deutschland als einer der Strukturschwächen Landkreise in ganz Deutschland gilt. Andernfalls wäre das Geld natürlich nicht geflossen und deswegen ist dieses Geld auch zwar dankenswerterweise wird uns zur Verfügung gestellt, um hier eine Fabrik zu bauen, aber natürlich ist das auch ein politischer Auftrag, in einer bisher strukturschwachen Region Wertschöpfung zu generieren. Also es ist natürlich auch dort einfach der Gedanke implementiert, damit einfach Aufschwung auch herbeizuführen. Also anders gesprochen, in Rhein-Main wäre das so nicht möglich gewesen, weil dann eben da auch diese Förderung schon auch einen strategischen Faktor hat.
Ich bin sehr froh, das ist hier es. Und ich möchte mit dieser, auch, ne, mit dieser Steilvorlage, die ich dir gegeben hatte,
ja,
habe ich auch die Hoffnung, wir brauchen hier im Norden, wir brauchen Leuchtturmprojekte, wir brauchen Investitionen, dass daraus auch wieder was Neues entstehen kann. Und deswegen, ich bin so, so gespannt, was hier im Zuge der Ansiedlung noch alles kommen wird.
Ja.
Dennoch habe ich, wie viele, viele andere auch, natürlich Sorge, Zweifel, dass hier natürlich eine Veränderung entsteht.
Ja.
Und dass natürlich unser Dithmarschen, unser Nordfriesland, unsere Westküste nicht mehr so ist, wie sie 2023, 2015, 2000 war. Denn ja, hier passiert einiges. Du sagtest ja schon, bis zu 10.000 Menschen werden hier alleine arbeiten. Plus Families, 20.000, 30.000 Menschen, die in den nächsten Jahren so nach und nach hierher kommen.
Ist so, ja.
Jetzt ist das Wohnen hier schon echt teuer geworden.
Ja.
Jetzt ist der Wohnraum schon echt begrenzt. Jetzt suchen Unternehmen schon viele, viele Fachkräfte, viele Arbeitskräfte und finden keine.
Ja.
Jetzt kommt ihr.
Jetzt kommen wir.
Jetzt kommt ihr mit
jetzt
einem,
komm ich.
Mit einem jetzt kommst du. Ja. Jetzt kommst du mit einem Haufen Subventionen im Nacken, viel, viel Kapital zur Verfügung. Ihr werdet die Region verändern.
Ja.
Lass uns mal auf die einzelnen Punkte bitte eingehen.
Gerne.
So, der Tee ist wieder frisch. Es kann weitergehen. Lass uns mit dem Thema Wohnen bitte starten.
Gerne.
Wo sollen diese Tausenden von Menschen unterkommen, wenn es gar keinen Wohnraum gibt?
Ja, ich glaube, man muss, wenn ich das ein bisschen ausführen darf,
bitte,
differenzieren zwischen Bauphase und Produktionsphase dann. In der Bauphase ist es so, dass wir hier natürlich, jetzt gerade siehst du hier die Geländeeinebnung, wir sind jetzt gerade dabei, dass das zukünftige Umspannwerk auf dem Gelände da jetzt auch zu leveln, wie man das so schön sagt. Das heißt, da ist erstmal die Herausforderung, die Bauleute entsprechend unterzubringen. So, und da sind wir als Northvolt zum Beispiel dabei zu sagen, da kümmern wir uns auch selbst drum.
Heißt,
dass wir zwei Orte identifiziert haben, wo wir temporäre Wohnanlagen für unsere Bauleute anbieten werden.
Ja.
Das heißt Einzelzimmer, Dusche, Bad auf dem Zimmer, keine Gemeinschaftsunterkünfte, sondern jeder hat ein Einzelzimmer. Es gibt Fitnessstudio, es gibt eine kleine Rezeption mit einem Shop, gibt ein soziales Programm auch und einen Busshuttle zur Baustelle.
So, das heißt,
und die entstehen gerade. Da sind wir gerade in den Planungsprozessen, aber
zwei Orte,
es gibt
hier
genau
in der
Heide, Süderholm und Wesselburen.
Mhm.
In Wesselburen hatten wir auch dazu eine Bürgerdiskussion in der Eider-Nordsee-Schule beispielsweise, weil es da auch Vorbehalte gab und man das mal verstehen wollte. Die Leute haben es, glaube ich, dann verstanden, dass wir ein Konzept haben und uns darum kümmern wollen. Warum tun wir das? Weil sonst die Alternative ja wäre, dass bereits die Bauleute sich im Wohnungsmarkt umtun würden und entsprechend zu Engpässen es kommen würde.
Von wie vielen Bauleuten sprechen wir denn?
Im Peak um die 1.500, 1.700. So, das heißt, was du hier jetzt siehst, das muss man auch mal klar sagen, ist natürlich schon beeindruckend.
Aber das ist die Ruhe vor dem Sturm.
Es ist ein Vorgeschmack. Ja, also unsere Bauexperten nennen das noch den Soft Start.
Wow.
Also sobald wir in dem Hochbau sind, wird es dann natürlich sehr viel mehr Gewerke geben und dann wird es voller werden. So, dann, das heißt, da haben wir gesagt, okay, da haben wir eine Verantwortung. Wir wollen das nicht sich selbst überlassen. Wir kümmern uns darum. Wir sorgen dafür, dass die Leute auf die Baustelle kommen, zurück, und ein soziales Programm damit verknüpft ist, damit da gar keine Unstimmigkeiten auftreten. So, das ist die Bauphase. Dann haben wir irgendwann so einen Bereich, wo sich Bauleute und Produktionsexperten die Klinke in die Hand drücken. Das heißt, wir werden eine Phase haben, wo gebaut wird, aber erste Produktionen schon in Betrieb genommen werden, Maschinen installiert werden. Das ist dann auch ein Bereich, wo beispielsweise hochspezialisierte Firmen, beispielsweise aus Südkorea oder anderswo, auch asiatische Spezialmaschinenhersteller, dann hierher kommen, um diese Maschinen zu installieren. Das sind dann eher, sage ich mal so, langfristige Geschäftsreisen. Das heißt, ist auch ganz wichtig, und da hat Heide sich ja auch auf den Weg gemacht, Hotelkapazitäten in Heide dann entsprechend aufzubauen, weil die natürlich hier auch nah am Ort sein werden. So, das heißt, da ist dann jemand hier mal 2 Monate und ist dann wieder weg, weil er seinen Auftrag erfüllt hat. Und dann werden wir irgendwann natürlich unsere Bedienmannschaften einbringen. Ist übrigens ganz spannend. Habe ich jetzt auch gerade frisch nochmal mein Wissen erweitert. Wir haben jetzt schon erste Kolleginnen und Kollegen aus Schleswig-Holstein, die in unserer Fabrik in Nordschweden sind. Warum? Weil wir die dort, es gibt keinen besseren Ort als unsere Fabrik in Nordschweden, weil es in Europa halt noch keine Made in Europe Gigafactories für Batteriezellen gibt. Das heißt, wir schicken dort jetzt erste Leute hoch, die das von der Pike auf dort lernen können, die dann mit diesem Wissen zurück nach Schleswig-Holstein, nach Heide kommen, um hier unsere Mitarbeiter der ersten Stunde zu sein. So, das sind teilweise Leute, die hier schon sich auskennen, hier gewohnt haben, hier ein soziales Netzwerk haben. Aber es wird dann natürlich zusätzlich darum gehen, Leute auch zu trainieren. Da sind wir beispielsweise in Itzehoe mit Fraunhofer und Custom Sales unterwegs, um für eine Industrie zu qualifizieren, die es noch gar nicht gibt. Und dann wird natürlich dieser Hochlauf auch an Arbeitsplätzen hochgehen, während parallel vielleicht bei den Bauleuten ein bisschen runtergeht. Und das ist dann der Peak auch insgesamt. Und da wird es natürlich dann darum gehen, ein Angebot auch auf dem Wohnungsmarkt zu schaffen. Es wird sicherlich so sein, dass man, sage ich mal, bei Verwaltungsjobs vielleicht auch den einen oder anderen Pendler aus Hamburg haben wird. Aber es wird auch, da wir einen Dreischichtbetrieb wahrscheinlich dann sehen werden, oder das wird so sein, mit Bedienmannschaften, da ist eine Nähe zum Arbeitsplatz eigentlich ein Kriterium, weil die Leute dann keine Lust haben werden, dort lange Anreisen in Kauf zu nehmen. So, das heißt, das ist dann eine Hausaufgabe.
Das ist auch ein Thema, über das wir gleich sprechen wollen. Anreise mit Zug und Auto.
Ja, wunderbar.
Kommen wir gleich nochmal drauf.
Können wir noch eine Stunde drüber reden.
Okay, also die sollen hier in unmittelbarer Nähe
irgendwo
leben.
Ja, das ist dann etwas, was auf der Achse Husum, Elmshorn stattfinden wird. Das heißt, da wird man sich dann, ich habe neulich mal gesagt, das ist eigentlich so ein bisschen Richtung Wahl-O-Mat. Man kann sich ausgucken, was will ich jetzt, Nähe zur urbanen Metropole Hamburg oder Natur. Und wenn ich beides will, dann irgendwo dazwischen. Und ich glaube, da hat die Region extrem viel zu bieten, was natürlich ein Punkt ist, wir wissen, wir haben Annahmen und Vermutungen. Am Ende ist das eine individuelle Entscheidung, wo sich diejenige Person niederlässt mit der Familie. Hat dann auch mit Schulsituation etc. zu tun. Aber natürlich gibt es hier auch Regionen, die wachsen wollen und die natürlich mit einem frühzeitigen Angebot da auch die Weichen stellen können, dass bei ihnen diese Entwicklung stattfindet.
Wie ist dann da euer Austausch mit Bauamt, mit Landratsamt und so weiter? Weil natürlich könnt ihr wahrscheinlich die Wohnungen, die Häuser nicht bauen. Das ist ja Aufgabe der Kreise letztendlich.
Ja.
Aber Thema Schulen, Lehrermangel.
Schulen können wir leider auch nicht bauen.
Könnt ihr auch nicht, aber das wird ja alles Thema.
Das ist so. Ich glaube, das ist der Region auch sehr bewusst. Ich meine, es gab auch mehrere Delegationen ja aus Heide und der Region, die nach Nordschweden gefahren sind. Das ist vielleicht auch ganz interessant für deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, was ist passiert? Man hat gesagt, wir fahren einmal als Verwaltung hin und schauen uns an, wie das die Verwaltung dort geregelt hat. Das heißt eigentlich ein Blueprint oder ein Blick in die Zukunft. Das heißt, wenn man in Skellefteå heißt der Ort, kurz vorm Nordpolarkreis, da scheint jetzt die Sonne den ganzen Tag und die ganze Nacht. Wenn man dort ist, dann guckt man so ein bisschen in die Zukunft von Heide. Und was man dort oben bestaunen kann, ist beispielsweise eine Fußgängerzone, wo jetzt ganz andere Geschäfte sind, wo die Stadt einfach aufblüht und einen Aufschwung erlebt, aber wo natürlich die Probleme oder die Themen, die du angesprochen hast, angegangen werden. Das war ganz interessant, als dort diese Heider-Delegationen dann waren. Die haben gesagt, ja Moment mal, aber ihr dürft einen Fehler nicht machen, das sind keine Probleme, sondern das sind eigentlich Chancen. Es gibt eigentlich nichts Schöneres für jemanden, der Lokalpolitik, Kommunalpolitik macht, also neue Schule zu planen und Kindergärten zu planen, weil das ja zeigt, dass eine Region eine Zukunft hat. Klar, ich will das gar nicht jetzt kleinreden, das sind Riesenherausforderungen, das ist jetzt für mich einfach hier, ich sitze im Wohnmobil auf unserer Baustelle und sage, das ist ja alles total easy going und baut mal ein paar Schulen. Nein, so ist es nicht, aber ich glaube, es ist allen klar und es gibt natürlich diese entsprechenden Pläne. Ich glaube, was nur die klare Ansage von den Politikern aus Nordschweden war, ist, man darf sich damit keine Zeit lassen. Das muss einfach jetzt, je früher man anfängt, desto besser.
Und da seid ihr ja auch ziemlich transparent in euren Plänen, was ihr vorhabt. Und wir sollten, glaube ich, uns alle drauf einstellen und loslegen, wie du schon sagtest.
Ja.
Das ist ganz elementar. Du sagtest, das Schönste, ne? Ich glaube, aber das nicht Schönste oder das Unschönste für einen Norddeutschen, nicht für alle, aber für ganz viele, ist Veränderung.
Ja.
Und wenn die Zuhörer hören, Heide wird sich verändern, Büsum wird sich verändern, Wesselburen wird sich verändern, Husum, Tönning, Elmshorn, alles wird sich verändern. Das ist für viele nicht schön. Was sagst du denen?
Ja, da.
Ne, Akzeptanz das ist ja absolut, auch nachher ein Wort.
Nein, das ist so. Also uns ist schon klar, dass wir natürlich jetzt hier nicht uns im Ruhrgebiet niederlassen, sondern dass es natürlich eine ländliche Struktur hier hat. Du warst eben bei uns in der Tea-Time-Küche bei uns quasi und hast ja gesehen, da hingen ein paar Bilder für alle, die jetzt nicht dabei sein konnten, was wir so zuletzt gemacht haben.
Ja, ihr habt Rotkohl gepflückt, ihr habt gebosselt.
Ja, also das soll jetzt gar nicht Anbietern sein, sondern das war auch zu einer Zeit, da war hier, das haben wir damals auch gemacht, ohne dass jetzt irgendwie die Presse dabei war, sondern wir wollten die Region verstehen tatsächlich. Weil natürlich, dass hier die Fabrik auch auf einer Fläche entsteht, wo man nach Aussage der lokalen Bauern zwar nie hätte Rotkohl anpflanzen können, also hier wird keine landwirtschaftliche Premium-Nutzfläche zerstört, aber natürlich sind eine ländlich geprägte Region und unsere direkten Nachbarn in Norderwörden, ja, das sind natürlich Landwirte. So, und da muss man auch mal verstehen, wie ist so der Alltag dort, wie funktioniert das hier, größte Kohlanbauregion Europas, also das muss man auch akzeptieren. Wir sind hier die neu dazukommen und nicht jetzt die vom ersten Tag an meinen, also jetzt bauen wir hier die Batteriezellfabrik und wir zeigen euch, wo vorne ist. Nee, wir haben auch da den Auftrag, uns selbst ein bisschen zu integrieren. Aber das ist eine Herausforderung natürlich, weil wir haben jetzt schon 80 Mitarbeiter aus 20 Nationen. So, das heißt, hier kommen jetzt schon Leute an die Westküste, die natürlich
vorher sich nicht hätten träumen können, irgendwann mal in Dithmarschen zu sein.
Wollte ich gerade sagen, die man erstmal erklären muss, dass Moin beim Bäcker immer ein guter Punkt ist, auch generell.
Und auch in der Kneipe
in allen Lebenslagen immer richtig ist. Damit machen wir erstmal nichts falsch. So, aber die versuchen wir jetzt auch so ein bisschen ranzuführen. Jetzt am Freitag beim Heider Stadtlauf mal mit dem Team dabei. Wir sind schon bei der Watt-Olympiade mit Team Gigawatt. Zieht euch warm an. Wir haben hohe Ambitionen, ne?
Ja, unbedingt.
Greifen da an. So, das heißt, wir versuchen auch die Leute, also das heißt ja neudeutsch mal Onboarding, also gibt ein internes, um Northvolt kennenzulernen, aber wir machen ja auch ein Onboarding der Region. Also, ne? Man muss mal im Wattenmeer gestanden haben an der Wattführung, um zu verstehen, was hier eigentlich Phase ist. Ja.
Finde ich ganz wichtig, ist super. Ja. Ist, glaube ich, auch notwendig einerseits für euch, aber auch für die Menschen, die hier einfach leben. Wer kommt hier hin? Wer verändert unsere Heimat nachhaltig?
Absolut, und vielleicht, wenn ich da jetzt, auch wenn ich jetzt im Redefluss bin, aber wir machen natürlich auch Bürgersprechstunden, ein bis zweimal im Monat in Heide. Ihr seid herzlich eingeladen, da kann jeder vorbeikommen.
Wie ist da die Stimmung?
Ja, die Stimmung, ich glaube grundsätzlich, jetzt mal jenseits der Bürgersprechstunde, am Anfang war das so ein bisschen norddeutsche Gelassenheit, ja, lass mal hier die Jungs und Mädels da mit den fancy PowerPoints, lass die mal kommen, mal gucken, ob die in zwei Wochen immer noch da sind und wir stellen mal ein paar Aufgaben und mal gucken, ob sie die lösen können. Und ich glaube, dann haben sie gesehen, okay, die meinen das wirklich ernst. Das ist hier nicht nur Disneyland, was hier geplant wird, sondern das ist wirklich ernst gemeint. Ich glaube, dann hat man sich mit uns auseinandergesetzt, uns besser kennengelernt. Und was uns auch auszeichnet, ist, dass wir einfach ein extrem kompetentes Team von Anfang an hatten. Und dass wir hier auch Kolleginnen und Kollegen haben, die kannst du um 4 Uhr morgens wecken und die können dir den Weg durch jeden Vorfluter auf dem Weg in die Nordsee mit den Wasserkonzept hier erklären oder dir sagen, wo die Ausgleichsflächen, die wir hier naturschutzrechtlicher Art zu tätigen hatten. Also mit anderen Worten, du redest mit Leuten, die wissen, wovon sie reden und die auch Ahnung haben und die du was fragen kannst und die da auch nicht pikiert reagieren. So, und das war, glaube ich, ganz entscheidend, auch im Zusammenspiel mit den Gemeinden, dieses Vertrauen sich zu erarbeiten. Ja.
Es ist ja häufig die Angst vor dem Ungewissen.
Ja.
Und ihr habt ja auch Delegationen aus Heide, aus den Gemeinden hier vor Ort, um sich das alles mal anzuschauen.
Ja.
Ab wann ist es wohl möglich oder überhaupt ist es möglich für Menschen, die hier leben, in Gruppen oder in Reisen, in Touren, man kann dann schon einen Tag hier verbringen, ab wann kann man sich das hier mal anschauen oder ist das gar nicht vorgesehen? Weil das würde möglicherweise auch dazu beitragen, ach so, Mensch, ja, guck mal.
Da rennst du bei mir offene Türen ein, also ich will nicht zu viel verraten, aber ich habe da schon mal links und rechts in Richtung einiger Verantwortlicher auch außerhalb der Werkstore geblinkt. Natürlich muss man hier diese Baustelle auch touristisch entwickeln und irgendwie eine Möglichkeit bieten, das mitzuerleben. Ja. Was wir demnächst machen werden, ist einen Baustellenblog auch online zu schalten, womit man einfach die frischesten Fotos hier tagesaktuell fangfrisch vom, nicht vom Kutter, sondern vom Dumper bekommt. Ja. Und das andere ist natürlich, haben wir jetzt gestern erst besprochen, lustigerweise mit der Dithmarscher Landeszeitung. Wir werden jetzt demnächst mal über die Lokalzeitung auch zu Baustellenführungen verlosen. Also man kann dann demnächst sich dort anmelden. Ja. Und dann werden wir was machen. Das Problem ist momentan tatsächlich, es ist eine Baustelle. Das heißt,
ja, du, ich musste was unterschreiben, für die Bauvorschriften angeht. Das ist kein Spaß.
Das ist so. Und wenn wir jetzt hier, wir sind hier noch in so einem, sag ich mal,
geschützten Bereich,
in dem du jetzt im Wohnmobil keinen Bauhelm aufsetzen musst und keine Warnweste tragen musst. Aber würden wir jetzt 30 Meter hinter den Zaun gehen, muss man hier halt Sicherheitsschuhe, Schutzbrille etc. tragen. Das heißt, es ist einfach eine logistische Herausforderung. Wir können jetzt nicht jeden Tag Besuchergruppen über die Baustelle führen, aber du kannst dir sicher sein, das ist identifiziert und da wird noch was kommen.
Gut. Ja. So, wir haben bislang, wir sind jetzt Anfang Juni 2024, 80 Angestellte aus 20 Nationen.
Ja.
Wann grabt ihr die Unternehmen hier vor Ort an und die Mitarbeiter ab?
Ja, tatsächlich ist es ja so, dass es hier übrigens auch vor Ort schon auf der Baustelle erste Firmen, oder was heißt erste Firmen, sondern die ersten Firmen, die wir hier beauftragt haben, waren lokale Firmen, die uns hier auch unterstützen tagtäglich. Also es ist auch so, dass natürlich hier auch Aufträge anfallen und wir auch einfach die Unterstützung brauchen, weil so eine Gigafabrik baut sich nicht von alleine. Da braucht man auch die lokalen Firmen hier vor Ort. Momentan ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es ist ja auch so, dass aus der Region Heide, jetzt mal jenseits der lokalen Firmen, es ja auch jeden Tag eine Art Exodus auf der Autobahn gen Süden gibt. Das heißt, ganz viele Menschen, die jeden Tag auf der Autobahn in Richtung Hamburg im Stau stehen, weil ihr Arbeitsplatz eher in dem Bereich ist. So, das heißt, und wenn man sich in die Richtung mal umhört, da verbinden viele ganz große Hoffnungen damit, hier zukünftig sich diese Anreise eigentlich zu sparen und hier lokale Arbeit zu finden. Also es gibt auch, sag ich mal, gibt da mehrere Wahrheiten. Ansonsten ist es so, dass natürlich wir auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lokal finden werden. Wir können es keinem verbieten, sich jetzt bei uns zu bewerben. Ich glaube,
ich höre schon von einigen, da bewerbe ich mich einfach mal. Mal gucken, was die zahlen.
Ja, das kann ich jetzt auch, da kann ich auch eine Empfehlung natürlich grundsätzlicher Art aussprechen, aber ich glaube, und das war übrigens auch eines der zentralen Mitbringsel der Wirtschaftsdelegation, die nach Nordschweden gefahren ist. Und die hat danach ja auch eine Veranstaltung in Heide gemacht im BWZ. Die haben eigentlich gesehen, weil auch da wieder am Nordpolarkreis in diesem Ort ja die gleichen Bedenken der Unternehmerschaft vorherrschten. Und was passiert ist dort, ist, dass eigentlich diese Stadt auf die Landkarte gekommen ist. Und jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, die bei uns dann arbeitet, bringt ja wen mit. Ob es jetzt ein Schüler ist, der irgendwann eine Ausbildung vielleicht vor Ort auch macht und bei einer anderen Firma arbeitet, oder eben der Ehepartner oder muss ja gar nicht verheiratet sein, kann auch eine Partnerin, Partner sein, der dann auch vor Ort arbeitet. Sind das jetzt alles Kinderärzte? Nein, aber da kann auch mal ein Kinderarzt unter 100 dabei sein. So, und das ist natürlich auch etwas, wo einfach so eine Region auch aufs Tableau kommt, und ich kann da einfach nur jedem zurufen und raten, das nicht nur negativ zu sehen, sondern auch die Chance zu sehen, dass hier einfach eine Dynamik entsteht, die diese Region vom Standortmarketing, und das ist auch so ein Punkt, da muss man auch als Region sich einfach dann auch vermarkten und in dieser Bugwelle mitschwimmen, weil man da ganz viel mitnehmen kann. Ja? Weil hier einfach Leute sich mit dieser Region auseinandersetzen werden, die es vorher nicht getan haben.
Was sind das denn für Menschen, die hier künftig arbeiten werden? Sind das denn nur die hochqualifizierten Akademiker oder auch Menschen, die eine Lehre abgeschlossen haben, die einen mittleren Bildungsabschluss oder niedrigeren haben? Welche Menschen sind interessant für Northvolt?
Also das ist von bis, muss man ganz klar sagen. Wir suchen gerade nur zwei aktuelle Beispiele. Wir suchen gerade eine Betriebssanitäterin oder einen Betriebssanitäter. Wenn ihr wen kennt, gerne teilen. Oder wir suchen gerade die gute Seele für unser zukünftiges Verwaltungsgebäude. Also jemand, der so ein bisschen mit einem flotten Spruch ein gutes Gefühl gibt, ein bisschen den Empfang managt. Also das sind, dafür muss man jetzt nicht zwangsläufig Professor, Doktor sein, sondern da geht es eher darum, ein bisschen Alltagsintelligenz mitzubringen und zu sehen, wo ist ein Problem und wie kann ich das unkonventionell lösen.
So, und da, ne, wir sprachen eben über BNI, über das Unternehmernetzwerk, und da höre ich jeden Tag, ja, ich suche noch eine Verwaltungsfachkraft. Wir suchen auch noch einen Azubi. Wir suchen auch noch.
Ja.
Und nun kommt, wie gesagt, nun kommst du. Nun kommt Northvolt und sucht auch.
Ja.
Und stellt möglicherweise ein Gehalt in Aussicht, dass ein mittelständischer oder kleiner Betrieb aus einem Dorf, aus einer Kleinstadt nicht zahlen kann.
Mhm. Okay.
Kannst du was zu den Zahlungsmodalitäten bei euch sagen? Ist das so ein bisschen großstadtmäßiger als ein bisschen provinzieller, wie das hier ist? Und wie ist der Workflow, wie ist die New Work? 4-Tage-Woche, ist es remote? Wie läuft das hier?
Ja, also ich glaube, momentan sind wir einfach noch nicht so weit, um da die befriedigenden Antworten auf alle Fragen zu liefern, weil wir momentan, wie gesagt, in einer Phase sind, wo wir überhaupt erstmal Momentan sind wir eher hier mit Leuten unterwegs, die einfach verstehen, wie baut man etwas. Ja? Die werden irgendwann auch wieder natürlich das nächste bauen. Das heißt, da sind wir gerade, also wir sind noch nicht.
Vielleicht sollten wir in einem Jahr nochmal sprechen.
Das ist darüber, der Punkt, oder? Da bist du herzlich eingeladen. Also wir können das jetzt jedes Jahr am heutigen Tag, kommst du einfach vorbei.
5. Juni. Okay.
Irgendwann wird dieser Ort hier auch überbaut sein. Das kann ich dir schon sagen, müssen wir an einem anderen Ort.
Aber wir haben 110 Hektar zur Verfügung.
Das wollte ich gerade sagen, wir werden immer irgendwann finden. Ja. Nein, der Punkt ist, wir werden dann irgendwann natürlich in so einen Regelbetriebsmodus kommen, in dem wir dann einfach auch ein bisschen standardisierter das, was du jetzt ansprichst, arbeiten können. Es ist so natürlich, dass wir uns in einem internationalen Wettbewerb befinden und dort natürlich irgendwo operieren müssen. Ich glaube, um das nochmal vielleicht ein bisschen anders zu erklären, wen brauchen wir? Wir brauchen hier natürlich nicht nur die einheimischen Fachkräfte, die brauchen wir natürlich auch, aber es geht bei der Batteriezellenindustrie auch gerade um eine Fabrik hochzufahren, auch darum, Leute für dieses Projekt zu gewinnen, die in dieser Industrie schon Erfahrung gesammelt haben. Und jetzt hatte ich eingangs angesprochen, in Europa gibt es noch nicht so viele Fabriken. Das heißt, wir werden zwangsläufig auch natürlich auf Leute zurückgreifen müssen, die beispielsweise aus Korea kommend in dieser Industrie schon mal eine Fabrik hochgefahren haben. Ja? Und das sind natürlich Leute, die jetzt also per se, du hast das Unternehmernetzwerk angesprochen, wo da jetzt gar keine Konkurrenzsituation erstmal entsteht. Wie gesagt, die bringen auch nochmal Counterparts mit, wo ich glaube, eine Riesenchance entsteht. Ich glaube, was du ansprichst, sind dann natürlich eher so, sagen wir, die Bedienmannschaften auch, wo wir dann natürlich in einem Schichtsystem arbeiten, Schichtführer, wo es dann eher darum geht, die Maschinen auch einfach zu betreuen und den Flow aufrechtzuerhalten.
Gut, dann lass da mal nochmal in einem Jahr drüber sprechen, wenn das konkreter wird. Noch befinden wir uns ja, was sagst du, im Slow, in der Anfangsphase auf jeden Fall des Baus.
Der Soft Start,
Im Soft Start, und das ist ja auch wirklich der Fall.
Dann gut, aber wenn ich noch reingrätsche, weil du die Unternehmerinnen und Unternehmer angesprochen hast, ich meine, wir haben eine Sache, hatten wir auch eine Veranstaltung tatsächlich zu gemacht, würde ich auch alle nochmal einladen. Es gibt ein Portal, das nennt sich der Northvolt Marktplatz. Das heißt, weil ich meine, das eine ist natürlich klar, diese Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnen-Frage, ich verstehe das, dass die alle umtreibt, und da gibt es jetzt noch nicht die ultimative Antwort auf alles. Ich glaube, es ist eine Chance. Ich glaube, das sollte man einfach auch ein Stück weit sich darauf einstellen, dass man da auch was heben kann und dass es nicht nur negativ laufen muss. Aber jenseits dessen ist es einfach auch so, dass natürlich wir schon auch wollen, dass diese Fabrik auch eine Fabrik der Region auch ein Stück weit ist. Das heißt, ich habe das nennt sich Marktplatz, kann sich jeder registrieren, sei es Pflasterarbeiten für unseren zukünftigen Parkplatz, Bepflanzung mit Bäumen, also egal was man hat.
Wie wählt ihr denn da aus? Ich war bei der Veranstaltung da und war ja auch schon so ein bisschen Goldgräberstimmung. Und,
aber ich fand das ganz schön, das war eigentlich uns auch wichtig, dass man auch mal ein Signal aussendet, passt mal auf, hier gibt's auch, wir können ja auch zusammenfinden und auch was gemeinsam machen. Das ist eben nicht so, weil das ist auch ein Vorurteil, was vorherrscht. Hier würden jetzt aus Schweden die ganzen Firmen reingeholt und hier fällt gar nichts an. Das ist definitiv nicht so. Unser Generalunternehmer ist eine norddeutsche Firma, die jeder von jeder Autobahn Baustelle kennt. Also
es ist eine sehr bekannte Ansicht, wenn man hier rauffährt. Genau. Aber wie wählt ihr die Firmen aus, die sich da auf dem Marktplatz da bewerben?
Also ganz klassisches Beispiel, wir schauen, was fällt gerade an der Baustelle an, weil natürlich jeder registriert sich, es gibt verschiedene Bauabschnitte, beispielsweise die Pflasterarbeiten, wenn wir das Beispiel jetzt mal nehmen, für die zukünftigen Parkplätze, das ist etwas, was in 2-3 Jahren erst anfallen wird. Aber man kann sich trotzdem jetzt schon registrieren, und wir haben dann unsere Beschaffer kennen diese Listen, die schauen sich jedes Mal bei jeder Beauftragung an, haben wir in diesen Listen jemanden, der da ein Match wäre, und wenn das so ist, wird der herzlich eingeladen, sich an der jeweiligen Runde zu beteiligen. So, und da gibt es auch ein paar Beispiele, wo das schon funktioniert hat. Ein Beispiel sind wir jetzt kurz davor auch bei der Essensversorgung. Du hast ja gesehen, es ist leider erstmal nur die Tea-Time-Küche, sondern noch nicht die Tea-Time-Kantine. So, aber irgendwann geht es ja auch in die Richtung. Das heißt, da sind wir gerade dabei, aus dieser Liste auszuwählen. und wen zu finden. Wir sind jetzt gerade dabei, demnächst ein neues Bürogebäude zu eröffnen und haben uns da auch beispielsweise Handwerker, die dann dort angeboten haben, ausgesucht. Die Büroausstattung kommt von einer Firma aus Meldorf.
Also man sieht schon die Chancen, die sich auftun aufgrund der Ansiedlung von Northvolt.
Das ist so.
Ja. Eine Chance, die ganz viele Menschen hier in der Region auch hegen, ist, Mensch, Northvolt hat so viel Power, so viel politische Strahlkraft auch und die verkörperst du ja auch in Berlin, was die Anbindung angeht, auch die Zuganbindung.
Ja.
Unsere Anbindung nach Hamburg beispielsweise oder grundsätzlich die Infrastruktur auf der Schiene ist ausbaufähig, diplomatisch ausgedrückt.
Ja.
Heißt, die Hoffnung der Menschen ist hier, okay, Northvolt kann dafür sorgen, dass unsere Anbindung Richtung Hamburg besser wird.
Ja.
Kannst du da was zu sagen? Weil die Situation, wie die gerade ist, kann auch dir nicht gefallen. Oder? Fährst du mit der Bahn oder fährst du mit dem Auto?
Momentan, da wir auch noch keine Buslinie zur Baustelle haben, ist es so, dass wir natürlich das Auto auch nutzen.
Aber ihr fahrt ja sicherlich elektrisch, das ist auch keine schöne Tour von Hamburg hierher, oder?
Nee, man schafft es aber, wenn man aufgeladen in Hamburg losfährt, dann ist das schon machbar. Du hast ja gesehen, wir haben hier ein paar Charger auch an Ort und Stelle und dann kommt man
auch wieder. Aber ich glaube, hier auf der Baustelle stehen mehr Charger als zwischen Heide und Hamburg.
Ja, hast du was Wahres ausgesprochen? Also jeder, der da ein Business Case sucht, wir würden den gerne darstellen. Kann sich jederzeit gerne betätigen. Nein, also um zu deiner Frage zurückzukommen, die Situation auf der Schiene ist eine Herausforderung. Es gibt da ja auch den Zustandsbericht immer der DB, wo Schleswig-Holstein natürlich, sage ich mal, noch Nachholbedarf hat, um es diplomatisch zu formulieren. So, und wir haben hier die Marschbahn, das ist eine nicht elektrifizierte Strecke, die ja von Hamburg nach Westerland führt, wo wir auch noch ein Nadelöhr mit einer Brücke über Nordostsee Kanal haben, die berühmte Hochbrücke Hochdonn. So, und da stehen wir gerade. Was ich sagen kann, ist, dass wir mit allen Beteiligten in konstruktiven Gesprächen stehen, um da eben eine Verbesserung herbeizuführen. Da wir eben auch davon ausgehen müssen, dass sich mit zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Großraum Hamburg auch ansiedeln. Gerade wenn ich jetzt mal die viel bemühte koreanische Familie zitiere, die brauchen natürlich eine internationale Schule. Das heißt, da ist man in Hamburg. Und da ist es so, dass wir dann eben eine attraktive Schienenanbindung brauchen. Und da reden wir von Fahrzeiten unter einer Stunde Hamburg-Heide. So. Ja, und da sind wir jeden Tag dabei. Und da ist auch die Landesregierung extrem eine sehr, sehr große Unterstützung, um das hinzubekommen. Aber wir brauchen da eben einen Schulterschluss aller Beteiligten. Das ist dann am Ende auch das Verkehrsministerium in Berlin natürlich. Und da finden die Gespräche statt. Und wir hoffen, dass wir da zeitnah jetzt, um mal einen Karlauer rauszuhauen, eine Weichenstellung beim Gleis haben werden. Ja.
Ein schönes, hoffnungsvolles Schlusswort von deiner Seite. Und ich glaube, wenn ihr das auf die Kette oder auf die Schiene kriegen solltet, dann habt ihr ja schon mal ganz, ganz vielen Stein im Brett, weil das wird unsere Region natürlich und die Menschen hier vor Ort glücklich machen.
Absolut.
Also wir steuern auf ganz herausfordernde und aufregende Zeiten zu, was eure Ansiedlung hier angeht. Ich bin ganz gespannt, wenn ich hier wieder lang fahre, was oft ist, was sich wieder getan hat, weil hier passiert jeden Tag was. Und wenn wir in einem Jahr wieder sprechen, bin ich ganz gespannt, wie es hier aussieht, wie viele Menschen hier schon arbeiten, was die Schiene sagt und wo wir stehen.
Gerne, so machen wir das.
Meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche, denn, ob du es glaubst oder nicht, ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken.
Ja.
Das habe ich jetzt getan. Mit wem würdest du, Martin, gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Wenn ich könnte? Jemand aus der Region oder
ganz egal, wer dir da so spontan einfällt. Und wenn du jemanden aus der Region kennst, darfst du das auch äußern?
Naja, tatsächlich ist es so, dass wir in der Region so viel an diesem Projekt arbeiten, dass wir viel zu selten mal eine Tasse Tee miteinander trinken. Ich habe schon lange keine Tasse Tee mehr mit Dirk Burmeister getrunken. Also
ich auch noch nicht.
Dirk, wenn du zuhörst, bist gerade im Urlaub, aber
du weißt ja noch nicht, wann ich ausstrahle. Und ich weiß auch nicht, wie lange er im Urlaub ist. Ja. Aber er hätte sich einen ganz, ganz, ganz langen Urlaub verdient. Weil Dirk, wenn wir von derselben Person sprechen, ist eigentlich derjenige, der dafür gesorgt hat mit, dass es hier alles losgegangen ist.
Dirk hat vieles gesehen, bevor es andere gesehen haben. Insofern hat Dirk einen starken Nordfriesentee, auch schwierig. Gewinne ich nicht bei dem Ding. schwarzen Tee hat er verdient.
Hat er verdient. Nochmals, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für diese Einblicke.
Gerne.
Das war Tores Tea Time Tour auf der größten Baustelle des Nordens mit Martin Hövelmann, Leiter Kommunikation und Politik für Northvolt Deutschland. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke.
Danke, dass ich dabei sein durfte.